Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Podcast der Affen mit Mario Apfelbaum und
Tom Kastein.
Ja, heute mit Außengastronomie.
Ja, eröffnet.
Die Leute strömen in Restaurants, wo vorher keiner gesessen hat. Kein Tisch mehr frei. Hauptsache
Corona ist beendet.
Hauptsache es Bier gibt. Hauptsache es gibt Bier.
Ein frisch gezapftes Bier aus einem Laden.
Ja.
Ist schön.
Wenn man heute, an dem heutigen Tag, nicht alle Tische voll hat, dann muss man sich wirklich Gedanken machen.
Genau, ja. Richtig.
Jeder hat heute Außengastronomie, selbst der Autohändler nebenan hat 40 Tische draußen stehen.
Ja, richtig.
Es geht richtig rund jetzt gerade, die Leute strömen einfach nur raus, Lieferando macht heute frei.
Sehr ja, gut. Genau.
Ja, und wir haben trotzdem noch ein paar Filme für euch da. Falls ihr dann heute Abend betrunken auf dem Bett liegt und denkt, ach, jetzt nochmal genüsslich.
Dann würde ich sagen, wartet noch, bis ihr wieder nüchtern seid, weil ihr müsst das natürlich voll und ganz genießen.
Ach, es gibt zwischendurch auch einfach Filme, die man auch betrunken gucken kann, die gut sind. Ein betrunkener, guter Film.
Klar, das habe ich früher sehr oft getan. Die nackte Kanone habe ich wahrscheinlich in allen möglichen Fassungen, also körperlichen Fassungen, geistigen Fassungen gesehen.
Ja, in deinen eigenen Fassungen. Du hast dann auch selber einfach mal den Ton ausgemacht und selber dazu geredet. Ho, ho, ho.
Ja, quasi.
Swiss Army Man habe ich vor kurzem nochmal geguckt.
Betrunken.
Ja. Also einfach starker Film. Vor allem ein bisschen durchgeschaffelt, dann irgendwie so die einzelnen Szenen am Anfang Übersprung dann dahin, wo es wirklich richtig toll wird. Es ist ja ein purer Liebesfilm zwischen diesen beiden grandiosen Schauspielern, Paul Dano und Daniel Radcliffe.
Richtig.
Und es ist schon dermaßen absurd, dieser Film. Vor allem, Wenn man dann auch noch leicht betitelt da sitzt und denkt so, Moment, passiert das gerade wirklich? ist er diese Leiche, die dann immer mehr zum Leben erweckt und
eine Schweizer Taschenmesserleiche.
Ja, also, eine Schweizer Taschenmesserleiche. Ja. Und auch diese Momente, wenn er dann halt diese Flatulation als Motor nimmt, um damit durchs Wasser zu kommen und,
ja,
ich weiß nicht mehr, und ihn als Geschoss benutzt. Also wer wirklich mal was völlig Absurdes sehen
hat
will.
Hat er nicht auch noch einen Ständer und er zeigt dir damit den Weg?
Ja, natürlich,
ja,
das
genau,
ist der Kompass.
Ja, richtig, der Kompass. Ja.
Stimmt, das ist der Kompass zu der Frau, ne? Ist das zu der Freundin oder zu nach Hause?
Zumindest zum Haus irgendwo so, ja.
Genau,
da war was, ja.
Ganz absurd, ja. Swiss Army Man, wollen wir heute nicht drüber sprechen.
Haben wir schon.
Ja, ich habe Musicals dabei, ich habe andere schöne Filme dabei, ich habe eine Serie dabei und du hast...
Ich habe einen.
Ich packe meinen Koffer.
15 Jahre alten Film, der jetzt gerade auf Mubi ist und den ich doch gerne mal wieder anpreisen möchte, weil der mal angepriesen werden muss.
The Fountain.
Richtig.
Ich habe ihn auch geschaut. Bei Prime gibt es ihn zu sehen.
Okay, auch.
Aber auf Deutsch.
Okay.
Ich habe ihn trotzdem geguckt. Ich dachte mir, da hätte ich heute einfach mitsprechen können, weil ich hatte ihn noch nicht gesehen.
Ja.
Regisseur.
Darren Aronofsky.
Sehr bekannt.
Ja, also inzwischen, also man kennt wahrscheinlich Requiem for a Dream oder das letzte war Mother, dazwischen war Black Swan.
Ja, Black Swan war wahrscheinlich so sein bekanntester und auch der, obwohl Requiem for a Dream war, glaube ich, auch nominiert. Black Swan hat ja, glaube ich, sogar einen Oscar bekommen, oder?
Für Natalie Portman.
Ja.
Genau.
Ja, grandios tatsächlich. Ein Film, der, glaube ich, auch tatsächlich bei Netflix ausgestrahlt.
Zurzeit, ja, genau.
Ja.
Ebenso wie Mother.
Ja.
Oder Mother! Besser so, weil es ist ja ein Ausrufezeichen dahinter.
Ja.
Wow.
Mother? Das heißt, mit einem Fragezeichen wäre auch ganz schön.
Genau.
Man sollte einfach hinter Filmtitel mal entsprechende Satzzeichen setzen, damit der Titel nochmal eine ganz andere Wirkung bekommt.
Ja, gibt's ja. So Filme wie Are We There Yet mit Ice Cube.
oder Dude, where is my car?
Richtig, genau. Also nur die großen Filme haben ein Fragezeichen hinten dran.
Das stimmt, ja. Die ganz großen Filme. Ja, The Fountain. Darf ich anfangen?
Bitte.
Ich bin ja überhaupt kein Musical-Fan, muss ich sagen. Ich habe selber mal eine Zeit lang bei Musicals mitgemacht. Das finde ich ganz cool, aber mir anzuschauen, nicht so meins.
Mhm. Aber also meinst du jetzt filmische oder auch die auf der Bühne?
Sowohl als auch.
Okay.
Sowohl als auch. Als Kind war es tatsächlich noch so, viele der Disney-Filme sind ja eigentlich Musicals. Und
ja,
die dann auch später auf den großen Bühnen der Welt aufgeführt worden sind. Eine ist ja fest installiert in Hamburg, König der Löwen.
Ich meinte das Wunder von Bern. Okay, gut.
Ja, genau. Das Musical.
Gibt's doch.
Ist das wirklich
ja
so?
Ja, also
wie,
in Hamburg
wie inszeniert auf der, man den Torjubel? Das würde mich gerne interessieren.
Hamburg ist ja die drittgrößte
Musicalstadt
der Welt. Aber mit großem Abstand nach New York und London. Und
ja,
es gibt ja eigens für Hamburg produzierte Musicals. Die sind aber alle irgendwie sehr schwach, immer was da so rumläuft. Alles so Themen, die mich absolut nicht interessieren.
Dich nicht interessieren, aber schwach würde ich jetzt so nicht sagen, oder?
Tarzan habe ich gesehen. Tarzan war super langweilig.
Okay.
Also für mich war das sehr langweilig. Und ich weiß, dass es damals auf jeden Fall, es gibt dieses extra, dieses König der Löwen-Bau. Ja. Habe ich aber leider nie gesehen, König der Löwen, muss ich zugeben. Obwohl das ja auch von Julie Taymor inszeniert worden ist. Und dann gibt es ja diese Neubauten, immer so quasi auf der anderen Wasserseite quasi. Und da sollte Wunder von Bären sollte rein. Und da war noch irgendwas jetzt. Es gab auch so ein Rocky-Musical, was er irgendwie gestartet hat in Hamburg.
Udo Lindenberg.
Udo Jürgens.
Udo Jürgens.
Ja.
Genau.
Genau. Und davon gab es auch wieder einen Film, oder? Oder war es ein Udo Lindenberg-Film?
Udo Jürgens gab auf jeden Fall dann dazu einen Film dann wiederum. Ja, genau. Ja. Also okay. Es wird immer wieder, und jetzt ist es dieses Jahr so, es wird der Musical-Sommer. Steven Spielberg macht West Side Story neu.
Ja.
Ja. Dann ist es so, dass In the Height kommt, das ist was Ähnliches eigentlich, auch über so eine Straßenkreuzung in Queens. Und dann kommt unter anderem Dear Evan Hansen.
Ja.
Kannte ich nicht. Ist ein Musical, was 2017 6 Tonys gewonnen hat.
Ja, das war lange auf Broadway.
Genau.
Ja.
Broadway.
Ja. Broadway.
Broadway. Ja, also die Tonys ist ja so die Oscars der Musicals.
Mhm.
Und der Hauptdarsteller in diesem Film, den ich gleich nochmal kurz ein bisschen erläutere, der heißt Ben Platt. Und der hat damals auch als bester Hauptdarsteller den Preis gewonnen. Und der spielt jetzt auch den Hauptdarsteller im Film.
Ja.
Was ja schon ein relativ eindrucksvoller Karrieresprung ist, ne? Also von der Musicalbühne zum Hauptdarsteller von einem großen Hollywood-Film.
Das ist aber nicht allzu, also es ist schon.
Und in der gleichen Rolle, und dann auch in der gleichen Rolle.
Ja.
Habe ich so noch nicht gesehen.
Also es gibt ja viele, die switchen auch immer hin und her zwischen Bühne und Film.
Ja, das
und,
stimmt.
Und manche nehmen ja dann auch, nehmen wir mal The Producers.
Ja.
Kennst du es?
Nein.
Producers war mal ein Mel Brooks-Film.
Ja.
Ich glaube, auf Deutsch heißt der, wie heißt der, hieß der noch? Hieß der, Frühling für Hitler? Ich glaube, der heißt Frühling für Hitler. Und es geht da um zwei gewiefte Spekulanten, die einen Versicherungsbetrug machen wollen mit einem Musical und das aber das schlechteste Musical überhaupt auf die Beine bringen wollen und dann halt irgendwie die Versicherungssumme einkassieren wollen, weil das halt nicht laufen wird.
Ach so.
Geschickt. Und die haben halt, kriegen halt so ein
wie unser Podcast
hier. Und so ein Musical-Drehbuch halt von so einem alten, versteckten Nazi und dann machen sie eine wunderbare Nazi-Musical raus mit Hits wie Springtime for Hitler in Germany. Und dann gibt es dann so wunderbare Choreografien und alles in so Hakenkreuz-Logo. Es ist absolut absurd und sehr witzig von Mel Brooks. Darauf wiederum gab es ein Musical später, wo Matthew Broderick und Nathan Lane mitspielen. Und darauf wieder gab es eine neue Filmversion mit Matthew Broderick und Nathan Lane.
Aha.
So was zum Beispiel.
Okay, also ich war auf jeden Fall ziemlich berührt, weil ich diesen Trailer durch Zufall gesehen habe von Dear Evan Hansen.
Hm.
Und das Besondere an der Geschichte ist ja, dass er hat extreme Probleme, ist ein Schüler in der Highschool. Und bekommt von seinem Therapeuten beauftragt, einen Brief an sich selber zu schreiben, wo er entsprechend seine Probleme auflistet. Dieser Brief wird von einem anderen Mitschüler geklaut, der sich daraufhin umbringt. Und das Letzte, was die Eltern in dessen Händen finden oder in dessen Tasche, ist dieser Brief, den der Typ an sich selber geschrieben hat. Und deswegen dachten die so, das ist der Freund von dem. Ja, das ist so der Abschiedsbrief.
Okay.
Ja. Ja. So, Dear Evan Hansen, ja, hat dieser Typ in der Tasche und deswegen kommen die Eltern dann zu ihm und denken so, oh, wir dachten, unser Sohn hätte keine Freunde gehabt, aber anscheinend hat er ja in dir einen wahren Freund gefunden und ihm ist die Situation so unangenehm, dass er am Anfang nicht zugibt, dass er eigentlich mit dem Typen nichts zu tun hat. Aber die Eltern macht das so glücklich, dass er dann halt dabei ist und dadurch entsteht eine ganz absurde Geschichte. Der Trailer alleine reicht, glaube ich, schon 3 Minuten. Ich war total gerührt. Ich habe da gesessen, schon geweint, gelacht, alles in einem, hat mich schon genügt, dachte mir, okay, ich brauche den Film nicht mehr sehen. Nein, ich glaube, der Film ist tatsächlich ziemlich großartig und der kommt jetzt bald raus.
Hat das nicht was mit den Machern von Once zu tun? Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, über so irische Straßenmusiker, ein Mann und eine Frau, die sich verlieben auf den Straßen von Dublin und dann halt auch so ihre Songs machen. Hat das nicht was damit zu tun?
Nee.
Nicht?
Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also
okay,
er ist tatsächlich jemand, der dann entsprechend in diese Rolle tritt, dass er mit den Eltern Zeit verbringt, dass er dann irgendwie gute Worte über seinen vermeintlichen Freund sagt und auch dann vor die Schule tritt und dort eine Rede hält und dann singt er dort natürlich und das Video geht total durch die Decke und er wird total zum Star und dann fangen plötzlich Leute an zu mögen. Das ist so ein bisschen die Geschichte und die Schwester von dem toten Bruder, die werden irgendwie auch Best Friends. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich weiß nicht, wie pervers die Geschichte.
Nicht alles verraten.
Nicht alles. Aber den Trailer sollte man sich auf jeden Fall anschauen und sich dann überlegen, ob man davon noch mehr sehen will. Der Junge, der spielt übrigens auch in der Serie mit Gwyneth Paltrow mit bei Netflix, The Politician. Schon gesehen?
Nein.
Ich auch noch nicht, aber ich wollte mal reinschauen.
Ich wusste gar
nicht,
dass Gwyneth Paltrow jetzt auch Serien macht.
Ja, alle machen jetzt Serien.
Ich dachte, die macht nur Pussykerzen.
Pussykerzen?
Ja, also Gwyneth Paltrow hat auch Kerzen, verkauft auch Kerzen mit Vaginageruch.
Ja, und preist psychedelische Drogen an. Als Allheilmittel.
Bist du denn noch mit Coldplay verheiratet?
Da weißt du mehr als ich, also vermutlich. Aber da ist es definitiv so, dass sie, ich habe vor kurzem sie in einem Podcast sprechen hören und dann erzählt sie so, dass sie da verschiedene Sachen, gerade mit Mushrooms und solchen Sachen, experimentieren und das sehr gut heißt und schon abgefahren. Ich meine, generell ihre Geschichte ist eigentlich ziemlich interessant, weil sie hatte ja eine super erfolgreiche Schauspielmutter, die sie dann auch immer mitgenommen hat auf verschiedene Rollen und genau das wollte sie jetzt nicht machen. Das heißt, sie hat ganz viele Rollen auch schon abgesagt, damit sie für ihre Kinder zu Hause ist.
Ja.
Das fand ich gut. Also ich meine, das ist natürlich ein gewisser Luxus, den sie sich da erlauben kann, vor allem wenn sie mit dem Cockpit-Sänger da zusammen ist. Aber dann brauche ich nicht. Ist nicht so meins, ja. Ja, nee, also der Film ist noch nicht draußen, aber kommt bald und ich glaube, der wird cool. Dear Evan Hansen.
Ja, ich freue mich ja dann auch auf die Spielberg-Version von West Side Story.
Ja.
Weil ich denke, Spielberg ist genau der Richtige, um puerto-ricanische Gefühle und Befindnisse aussprechen zu lassen. Nee, aber Spielberg ist halt, also Musicals sind sehr visuell und da kannst du sehr viel mit Kamera machen und Bewegungen und wie was ins Bild reinkommt und wieder rauskommt. Und da ist Spielberg ziemlich ein Meister in seinem
Genie, Werk. Genie, wolltest du sagen.
Ja.
Aber hast kurz nochmal gebremst, weil so viel Lob willst du mir dann doch nicht geben.
Also, ich sage ja, ein Meister, weil er auch das Handwerkliche kann.
Ja, ich meine, sein Pilotfilm war doch damals dieser Film, wo diese beiden LKWs einfach 90 Minuten lang gegeneinander Rennen fahren, oder?
Das
war
doch. Ja, ungefähr, das ist ein bisschen anders. Also ist ein Auto, ein Mann im Auto, der von einem LKW die ganze Zeit verfolgt wird.
Ja, 90 Minuten lang.
90 Minuten lang. Und es ist ein ziemlicher Knaller.
Ja.
Ja, das war eigentlich ein TV-Film in den USA, aber weil er so gut angekommen ist, hat man in Europa in den Kinos gebracht.
Ja.
Duell.
Duell, das war sein erster Film, ne?
Das war
sein erster Langspielfilm, ja.
Ja, davor gab es auch noch andere Episoden, aber es war der, wie gesagt, erste TV-Film und dann.
Ja. Faszinierend. Ja, also Spielberg.
Ja.
In der West Side Story kommt dann zwischendurch einfach nochmal kurz ein Dinosaurier und ich weiß, ein LKW rein.
Ich freue mich einfach, also ich hoffe doch sehr, dass da so weit wie es geht auf CGI verzichtet wird, weil Spielberg ist dann doch besser, wenn er nicht am Computer sitzt. Oder ja. Das ist auch bei Ready Player One passiert ja fast alles am Computer. Sie sind ja in dieser Computerwelt drin und alles ist so am Digital rausgemacht.
Was ich sehr gut finde, muss ich sagen. Ich fand den Film sehr toll.
Ja.
Mir hat er richtig Spaß gemacht, vor allem, weil ich den damals im Kino geschaut habe, Ready Player One.
Ja.
Ist ein Film über einen jungen Mann, der in einer Welt lebt, wo es mittlerweile möglich ist, mit einer Virtual-Reality-Brille in eine Zweitwelt einzutauchen, wo du alles und jeder sein kannst. Und das Besondere ist, du kannst da drin shoppen, du kannst da drin spielen, du kannst da drin alles machen. Und deswegen ist jeder in seiner noch so kleinen Hütte irgendwie die ganze Zeit in dieser VR-Welt, weil es einem da drin gut geht. Und dann stirbt derjenige, der das gebaut hat,
ja.
Und verlost sein Erbe. Also derjenige, der drei Schlüssel findet, die irgendwo in dieser Welt versteckt sind, der bekommt das gesamte Universum und kann damit machen, was er will. Und das ist ja im Prinzip die ganze Geschichte.
Ja, genau. Und die ist leider ein bisschen schwappig dahingesetzt und irgendwie baut das sich alles nicht wirklich aufeinander auf und es hat so einige Probleme in der Logik, finde ich, also in der inneren Logik.
Findest du?
Ja.
Ich fand den sehr logisch, muss ich sagen.
Also, ich hab den auch sogar allein, noch ein zweites Mal allein, ich muss mal kurz spoilern. Also, und die müssen ja irgendwie drei Schlüssel finden. Und der erste Schlüssel ist halt einfach nur bei dem großen Rennen ganz am Anfang, ja, einfach nur rückwärts fahren.
Ja.
Das weiß doch jeder. Also, das hätte doch bei so vielen Menschen wäre das doch schon sofort passiert. Weißt du, das ist doch, das ist keine wirklich, kann man mit durchgehen, aber ist auch nicht wirklich schlau oder irgendwie sowas inszeniert.
Das ist super schlau.
Zweitens,
ist super schlau. Wer fährt bei einem Autorennen jemals rückwärts? Niemand.
Mario, hast du nie wirklich mal schon mal, du hast bestimmt schon mal Racing Games gespielt.
Ja, natürlich, aber ich bin noch nie beim Start.
Nein, jeder 10-Jährige fährt rückwärts.
Ah ja, okay, dann warst du also immer derjenige, der da
einfach... Ich bin natürlich auch immer rückwärts gefahren, einfach mal zu gucken, was passiert. Weil, und generell, wenn so viele Leute dabei sind und die ganzen Glitch-Sucher, Leute, weißt du, Leute, die in diesen Games Glitches finden und all das, die haben das schon länger rausgefunden.
Okay.
Aber ich, okay, in dem Kontext ist okay, verstehe ich, aber da ist halt so viel irgendwie... Ich habe mich auch echt gefragt, für wen dieser Film sein sollte.
Das kann ich dir sagen. Für mich war der Film, ich habe den damals mit einer Freundin zusammen geschaut, in einer Mittagsvorführung. Wir waren einfach mittags in diesem Kino mit zwei anderen Kindern.
Ja.
Ja, die so, glaube ich, so 12 und 13 waren.
Ja.
So, dann hast du ungefähr so die Weite an Menschen, die sich diesen Film anschauen. Also Anfang 30 bis halt runter.
Das so eben, das würde ich ja bezweifeln.
Genau.
Weil diese ganze, also da kommen ja alle möglichen Figuren vor aus den 80s, aus den 90s. Ist ja ziemlich so diese
Nerd-Sache. Ja, das musst du ja nicht kennen. Das ist doch nicht schlimm.
Also das ist einfach, aber als Kinder würde mich das doch nicht interessieren. Interessiert mich doch nicht. Was sind denn das? Ich weiß doch nicht, was für Leute da auf dem Bildschirm sind. Ich habe doch keine Ahnung, was ein DeLorean ist oder so, weißt du? Das ist halt eher was, das ist so für Leute in unserem Alter auf jeden Fall.
Die mit dann nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen.
Ja, das ist halt dieses Retro-Nostalgia-Geficke, um es mal so zu sagen.
Wow.
Und
das ist jetzt eine sehr harte Aussage, da möchte ich jetzt mit dem Piep draufsetzen. Also nicht nur, weil ich das nicht hören möchte, wenn ich mir diese Folge
mache. Da habe ich jetzt aber gehört, das muss ich jetzt raushauen.
Denn das Schöne ist ja, am Ende ist es ja eine Grundmessage, dass nicht das ganze Leben in dieser virtuellen Welt verbracht werden sollte, sondern dass man auch rausgehen soll. Und das Schöne war, also der Film war vorbei, das Erste, was die Kiddies machen, Handy rausholen und zocken erstmal auf dem Handy.
Und die Message ist, die schließen das am Dienstag. Ha? Haben sie ja gesagt. Also,
ja.
Genau. Was ist denn, wenn Dienstag der einzige freie Tag ist, wo ich rein kann in dieses Game? Weißt du, ich muss ganz nach Arbeit, Dienstag kann ich eigentlich mal in Oasis. Und dann ist zu. Ja, vielen Dank.
Das ist natürlich ärgerlich, als jemand, der auch an den Wochenenden arbeitet und eben dienstags an vorstellungsfrei ist hier, möchte ich jetzt mal vom Computer verbringen, ja.
Aber
dann könntest du den Tag draußen in der Natur verbringen, ein bisschen spielen und Gänseblümchen sammeln und daraus einen Kranz machen.
Hä? Mach ich immer noch. Kastanien sammeln und mit Streichhölzern dann eine Figur daraus machen. Ja. Womit aber ich mal sagen wollte, ist, dass in Ready Player One die Szenen am Ende, die nicht in Oasis spielen, also nicht in der Virtual Reality, sondern halt bei wirklich echten Menschen, die sind witzig und gut inszeniert. Die haben mir gefallen, weil da konnte Spielberg wieder mit Menschen arbeiten. Am Computer, kommt er einmal vorbei und sagt, ja, ich möchte gerne ein bisschen mehr das und geht wieder. Aber da, wo er mit Menschen arbeiten kann, da ist genau wieder dieser Spielberg-Drive, der mir gefällt.
Okay. Mir ging es genau anders, aber ist okay. Wir kommen zu deinem Film. Lass uns den mal auseinandernehmen. The Fountain.
Yes. Ja. The Fountain von Darren Aronofsky. Mal kurz was zu Darren Aronofsky. Hat 1999 auch ein bisschen für mein filmisches Erwachen gesorgt, weil er mit seinem Independent-Produktion Pi.
Ein Film über einen jungen Mann, der irgendein Geschwür im Kopf hat.
Ja, er entwickelt eine mathematische Formel, mit der man wahrscheinlich alles voraussagen kann. Und das wird dann ein bisschen so paranoid und dann gibt es dann irgendwie so wird von allen Leuten verfolgt, von Wirtschaftsbossen, von Mathe-Juden, irgendwie sowas, das ist so ganz komisches, was die denken, das ist die Tora, Gott, eine Gottesformel. Und es ist ziemlich, ziemlich low-low-budget, schwarz-weiß, aber damals war das was voll anderes und ziemlich geil Independent-Kino. Und das war für mich auch ein erster Schritt ins Independent-Kino. Ich habe mir die VHS-Kassette, die ich immer noch hier habe, damals bei WOM geholt. Jetzt noch WOM, World of Music. Gab es mal in so vielen Städten, wo man so CDs
und. Ja, das war mit dieser Kugel als Logo, mit dieser Erdkugel.
Nee, das war HMV.
Ah ja, okay.
Glaube ich, oder? Oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, WOM war World of Music, das gab es in größeren Städten, gibt es das gar nicht mehr. Und da habe ich die Kassette noch geholt für 40 Mark. Eine ich glaube sogar eine NTSC, also eine amerikanische, oder nee, UK ist das, mit englischem Ton.
Und das mit war englischem Ton, das ist natürlich schon wichtig, dass man das so sagt. Ne?
Das war damals schon, also, weil es gab es nicht in Deutschland, den Film. Und
Ich habe den Film gesehen und ich habe dieses verstörende Ende noch im Kopf.
Ja.
Wo er mit der Bohrmaschine sich da in den Kopf reinbohrt.
Ja.
Und dachte mir dann so, wow. Und ich glaube, deswegen habe ich einfach alles, was vorher passiert ist, komplett verdrängt. Und diese Szene hat sich so ich habe versucht, alles zu verdrängen, aber es hat nicht funktioniert. Aber das ist ja generell bei seinen Filmen, dass häufig das Ende so einen relativ verstörenden, bleibenden Eindruck hinterlässt. Ja, bei Requiem for a Dream ja auch total.
Ja, aber das ist der frühe Aronofsky. Requiem for a Dream, der kam dann im Jahr 2000 und das war sein Nachfolger und der war recht erfolgreich. Also auch so low budget, aber hat ein Cult-Following-Wissen gehabt und hat sehr viel auch wieder eingespielt für seine Ausgaben. Danach sollte er The Fountain drehen. Und das war natürlich, Aronofsky war dann so ein kleiner Hit-Regisseur, großes Studio, Brad Pitt, Cate Blanchett sollten dabei sein, 75 Millionen Dollar Budget. Aber Aronofsky und Brad Pitt haben sich so sehr in die Wolle gekriegt, dass Brad Pitt das Projekt verlassen hat.
Ach, das ist wirklich so passiert,
genau.
Ja?
Genau, und dann wurde das ganze Film, obwohl Warner Bros. Schon 20 Millionen Dollar investiert hat, gecancelt. Alle möglichen Sets wurden verkauft. Ein paar Jahre später kommt Aronofsky mit einer abgespeckten Version, hat Hugh Jackman schon an der Angel und seiner damaligen Frau Rachel Weisz. Und Warner Bros. Es sagt, okay, wir investieren da nochmal 35 Millionen Dollar. Das war das neue Budget.
Und Fox kam ja auch noch mit dazu. Es war ja eine Co-Produktion aus 20th Century Fox und Warner.
Ja, genau. Die haben das dann sich dann wahrscheinlich geteilt.
Was ja so ungewöhnlich ist.
Ja.
Dass die zusammen Filme machen, oder?
Weiß ich nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Naja, aber wie dem auch sein, sie haben sich das Lower Budget, nicht so mehr so groß wie vorher, dann zusammen gemacht. Der Film kam 2006 in die Kinos, ist dann wunderbar gefloppt. Ich finde den ziemlich großartig.
Findest du, ja?
Ja, ich habe den Film im Kino gesehen, erste Mal in München im Rocky Horror Picture Kino. Es gibt in München so ein Kino, da läuft seit den 70ern jede Woche mindestens einmal Rocky Horror Picture Show. Und der Film ist dort dreimal abgestürzt.
The Fountain ist dreimal dort abgestürzt.
Genau. Also im Film kommt ja damals noch auf also Filmrollen. Das war noch damals von früher.
Ja.
Und es ist ja nicht nur eine große Rolle. Du hast dann meistens so drei Rollen. Und die sind dann halt zusammen angeklebt. Und wenn eine Rolle zu Ende ist, kommt die nächste. Und immer wenn diese Rolle weg war, ist der Film auseinandergerissen. Und dann musste man wieder warten, bis er den wieder neu eingelegt hat.
Er war ein schlechter Filmvorführer einfach.
Sehr, ja. Nichtsdestotrotz habe ich den da schon gemocht. Später dann mir jetzt auf DVD geholt. Und
vielleicht aber, weil du dieses Kino-Flair dabei hattest, dass du einfach gedacht hast, oh, das macht gerade so richtig Bock. Mit dieser Pause da drin.
Die Pause war furchtbar. Ich wollte schon mein Geld wieder haben. Meine 5 Mark.
Buh. Mir ist so, bei Godzilla ist mir das passiert. Aber habe ich schon mal erzählt. Okay, alles klar.
Ja. Und zu The Fountain selber. The Fountain hat, also es gibt drei Geschichten quasi. Es gibt die Geschichte von, die in der Vergangenheit spielt, wo Hugh Jackman Thomas den Conquistador spielt, der für die Königin nach dem Tree of Life sucht. Dann gibt es die Geschichte von heute, wo Hugh Jackman
Krebsforschung betreibt,
weil seine Frau Rachel Weisz wieder mal an Krebs leidet und sie daran sterben wird und er natürlich auch Krebs besiegen will und aber auch nachher den Tod besiegen will. Er hält Tod für eine Krankheit, Death is a Disease,
Ja. Und
versucht das zu besiegen. Und dann gibt es die Story in der Zukunft, wo Hugh Jackman wahrscheinlich, man kann sagen, als vielleicht letzter Mann auf der Welt, zu einem sterbenden Stern fliegt in einer Bubble, um dort quasi mit diesem Tree of Life, um quasi zu sterben.
Genau, und in allen Folgen ist es immer so, dass Rachel Weisz seine Frau ist, also damals ist sie die Queen und er der Eroberer, dann sind sie Ehepaar, er ist der Forscher, sie ist die kranke Frau. Und dann später taucht sie dann auch immer wieder auf, ne, in seinen Träumen.
Genau, ja.
Und das Faszinierende an dem Film, muss man ja wirklich so sagen, diese Übergänge zwischen den einzelnen Welten. Also, dass er zwischen den Zeiten und zwischen den Räumen fließend rübergeht, so dass man, dass eine Kamerafahrt von der einen Welt in die andere ohne merkbaren Schnitt passiert. Das sieht sehr faszinierend aus.
Ja. Du kannst, also in diesem Film kannst du das auch immer verschieden sehen, was du da wirklich siehst. Also du kannst dir die eine Story zusammenreimen, die, wo ich die denke, was jetzt mein, also was am einfachsten zusammengesetzt ist, dass die Geschichte von heute ist die echte und Rachel Weisz schreibt ja in ihrer quasi Krankheit, sie schreibt ein Buch und in diesem Buch erzählt sie die Geschichte von früher und dann bekommt Hugh Jackman das Buch und er erzählt die Geschichte von der Zukunft.
Ja.
Das ist eine Art und Weise, das zu sehen. Es geht natürlich um sehr viel, also es ist ein sehr ein spiritueller Film, es geht um Tod, um die Akzeptanz von Tod und dass der Tod auch was Neues wieder kreieren kann. Es geht um diesen ewigen Kreislauf des Lebens. Ja.
Ja, genau. Das können wir einfach mal so festhalten. Also das Besondere an der Geschichte ist ja so ein bisschen, dass er anfängt mit diesem Urwaldkampf, wo der Hugh Jackman als spanischer Eroberer versucht, die Mayas dort zu bekämpfen, um eben an diesen Tree of Life zu kommen.
Genau.
Und das hat mich erstmal schon mal hart genervt, weil diese Szenen einfach viel zu dunkel sind.
Sehr dunkel.
Es ist so dunkel. Also man sieht einfach nichts. Ja, vor allem, wenn man diesen Film auch noch am Tag schaut, dann ist es noch schwieriger. Also man hätte wirklich, das ist ein Film nur für die Nacht. Das ist erstmal so ein erster Fakt. Ja, das hat mich erstmal schon mal hart genervt. Ja. Und dann fand ich, diese Szenen, die in dieser Bubble gespielt sind, oder auch dann gibt es später so eine Szene, wo sie auf dem Dach sitzen und es draußen schneit. Das sieht einfach viel zu studiomäßig aus. Das sieht so richtig künstlich aus. Künstlich. Mhm. Und
ich muss sagen, der Schnee sieht sehr fake aus. Da gebe ich dir recht. Der See steht
mega fake.
Ja, aber das
ist überhaupt so, kein kalter Atem. Das ist immer, finde ich, schon das Schlimmste. Wenn du eine Schneeszene drehst und keiner hat einen kalten Atem, dann denkst du immer schon so, ach komm Leute, komm bitte echt. Bitte, ein bisschen nachdenken. Ja. Wenn es Schnee ist, ist es kalt. Ja? Was passiert, ist kalter Atem. Und man friert, die Hände sind ein bisschen blass. Nichts. Er kramt ja später schon so im Schnee rum. Da habe ich mir überlegt, ist das jetzt, haben sie da echt mal richtigen Schnee genommen? Also das macht mich immer stutzig, wie man bei so einer Hollywood-Produktion an solchen Sachen sparen kann. Oder es einfach so billig dann aussieht. Punkt 1.
Ja.
Punkt 2. Die Art und Weise, wie er dreht, ist ja sehr statisch. Also, er macht ja nichts aus der Hand. Das ist ja alles vom Stativ gedreht. Ne? Jede einzelne Einstellung, sei sie noch so nah, ist immer fest. Und ja.
Also, in dem Film ja.
Ja.
Sein Aronofsky-Stil ändert sich schlagartig nach The Fountain, weil er nämlich dann angefangen hat, Filme von den Dardenne-Brüdern aus Belgien zu sehen und die wird ultra realistisch dann. Ja. Der nächste Film danach ist The Wrestler. Und The Wrestler sieht komplett anders aus
als die anderen Filme davor. Um einen Arbeitskollegen von mir zu zitieren, hat mich richtig aggressiv gemacht. Ich will doch nicht einen Schauspieler 90 Minuten lang von hinten sehen. weil der Aronofsky die ganze Zeit mit der Kamera hinter
Mickey Rourke
herläuft. Und man ihn einfach wie so ein Ego-Shooter-Format 90 Minuten lang von hinten sieht. Ich fand das großartig, aber berechtigte Kritik. Ja, tatsächlich. Also das hat mich in dem Film so ein bisschen gestört, weil der so ein bisschen eingeengt dadurch wirkt. Ne? Also es fehlt so ein bisschen, wow, da ist gerade einfach entweder irgendwas aus dem Fenster rausgefallen oder...
Das sind meine Vögel.
Ja, stimmt, der Vogelkampf. Das war so der zweite Kritikpunkt. Ja,
also das ist aber auch, das ist natürlich alles sehr statisch gefilmt, aber es ist ja auch alles sehr in Formen.
Ja, ne?
Total. Du hast alles, was in der Vergangenheit spielt, ist alles so dreieckig. Dann, was alles in der heutigen Zeit steht, ist sehr alles rechteckig. Und in der Zukunft ist alles sehr mehr sphärisch gehalten.
Ja, ja.
Und
das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich auch gemerkt.
Und das ist auch alles sehr, wie soll ich sagen, im Spektrum, alles sehr mittig, der ganze Film.
Ja.
Dass du halt, du gehst nicht wirklich immer links und rechts. Das ist immer alles ganz klar gehalten.
Das ist immer ein zentraler Fluchtpunkt, ja.
Richtig,
ja. Wow, wir haben bei Kunst-LK hätten wir sehr gut jetzt gerade.
Wenn Herr Kerkhoff das noch hört.
Stimmt, die Öhlenschläger. Die war ein bisschen zu verpeilt. Aber das war sehr witzig. Ich glaube, die hat sich vorher immer mal einen durchgezogen, wenn sie beim Kunstunterricht dann aufgeschlagen hat. Da gab es einen richtigen Skandal damals noch. Und zwar haben wir Tontasten machen sollen, ja? Und ja. Dann war es so, dass wir zwei Leute bei uns in der Klasse mit den Initialen, die man unter und drunter schreiben sollte, M.A. hatte.
Ja.
Und,
oh nein.
Und eine war eine 4- und eine war eine 2+.
Ja? Okay.
Das heißt, eine war sehr schön, das andere war sehr schlecht. Und dann gab es da richtig Stress, weil beide natürlich nicht die schlechte Note haben wollten. Und am Schluss ist dann noch der Klassenlehrer reingestürmt und meinte, jetzt sagt endlich, wer das war, ich rufe jetzt hier die Polizei. So ein richtiger, richtiger Skandal. Im Endeffekt habe ich mich durchgesetzt. Ich weiß, so ein bisschen plagt mich das Gewissen, weil ich auch sehr gut das andere gemacht haben könnte. Ich weiß es nicht. Mustafa, wenn du das jetzt hörst, es tut mir leid. Ich habe damals auf jeden Fall die 2 bekommen.
Sehr gut.
Aber wir sind noch befreundet, also so ist das
jetzt okay. Nicht. Die Tontaste hat nicht alles zerstört.
Nicht alles zerstört, nein. Okay. Ja, so viel. Okay, das ist der zweite Kritikpunkt.
Ja.
Und der dritte Kritikpunkt ist halt Hugh Jackman. Ich, also Rachel Weisz' Rolle als melancholische, traurige Gestalt im Kino mag ich ja eigentlich sehr gerne. Das ist so ihre Rolle, die sie, finde ich persönlich, in Perfektion bei Ewige Jugend, Youth spielt, wo sie diese immer traurige Mutter, die im Schatten ihres Vaters steht und irgendwie nicht so richtig da rauskommt, da spielt sie das perfekt, finde ich. Ja, und auch so am lebendigsten. Macht sie in dem Film auch gut. Aber ich habe irgendwie so in gewissen Momenten Schwierigkeiten gehabt, Hugh Jackman so richtig, der war irgendwie zu aggressiv und dann irgendwie zu aufbrausend und dann...
Ich finde ja, Hugh Jackman spielt 3 verschiedene Rollen in dem Film, ne? Also er...
Das spielt er,
also,
ja,
das spielt... Aber das ich meine auch 3 verschiedene Personen.
Ja.
Also wirklich, er ist nicht immer die gleiche Person.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe bei Hugh Jackman, ich bin kein Hugh Jackman-Fan einfach. Also ich...
Ja, ich will auch eher sagen, also Rachel Weisz spielt sehr gut ja. Und Hugh Jackman hat auch seine Talente.
Ja.
So möchte ich es gern sagen. Aber es funktioniert für mich in dem Film. Ich finde, er macht das schon sehr gut. Aber er ist keine Rachel Weisz. Rachel Weisz ist eine wunderbare Schauspielerin und vielseitig. Also viele Leute kennen ja nicht sehr viel von ihr. Ich freue mich immer, wenn ich sie irgendwo sehen kann.
Ich finde, die sieht ja sogar, also dadurch, dass sie anders spielt, sieht sie dann auch wie eine andere Frau aus. Das finde ich ja faszinierend an ihr. Ja. Ja, also wirklich, wirklich. Es war immer so, wenn er nicht geredet hat, dann war es gut. Das war so ein bisschen mein Gefühl bei dem Film. Ich habe den auch 2-mal ausgemacht, habe dann eine kurze Pause gemacht, habe dann nochmal weitergeschaut, weil der mich so ein bisschen aggressiv gemacht hat zwischendrin auch einfach, der Film. Also ich würde ihn jetzt nicht auf meine Favoritenliste an Filmen, die man unbedingt gucken sollte, aber es war so ein Film, den ich im Fernsehen mir mal angeschaut hätte.
Ich finde das ja ein sehr tolles filmisches Erlebnis, auch also wie das alles so zusammenhängt und wie alles sich aufbaut, die Musik, die da stattfindet, die Musik ist fantastisch.
Das stimmt, gebe ich dir recht.
Die hat mich damals auch auf die Band Mogwai gebracht und danach habe ich, glaube ich, 4, 5 Konzerte von Mogwai gesehen in meinem Leben.
Bist auch damals dann extra bei dem Matrix-Film dabei gewesen, bei Matrix Revolutions, als Mogwai live spielt.
What?
Ist das nicht so?
Nein. Mogwai ist so eine Post-Rock-Band.
Ja, Matrix hat auf jeden Fall Mogwai-Songs drin.
Nee, kann man, glaube ich, nicht.
Gucken wir gleich nach.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Aber nicht zu verwechseln mit dem alten Techno-Hit Dial M von Mogwai. Das war was anderes.
ich schaue das jetzt mal nach.
Also ich finde auch wie er die Themen behandelt über Leben und Tod und das ist der Tod. Das ist halt gut alles gemacht. Die Inszenierung ist und auch in den kleinen Nebenrollen hast du Alan Burstyn. Alles hat irgendwie sein alles passt irgendwie von, auch ich bin echt kein spiritueller Mensch in der Art und Weise, aber wenn man eine Story so fesselnd und visuell stark erzählt wie dort, dann bin ich voll dabei. Es gibt natürlich auch Momente, wo ich sage, oh gut, das sieht jetzt nicht so toll aus. Ich finde aber auch sehr ganz nett, dass er ziemlich viel auf CGI verzichtet hat und diese ganzen Sachen am Ende in der Zukunft, dieses sterbende Schwern und Stern und dazu dieser ganze Nebel dahinter, dieser Nebel ist halt alles so Flüssigkeiten, Chemikalien aufgelöst irgendwo und dann einfach gefilmt, abgefilmt. So wie richtig altes Effekt machen. Und das macht das auch ganz ein bisschen zeitlos, weil wäre das alles CGI gewesen, nach 15 Jahren, sieht jetzt bestimmt alles ein bisschen scheiße aus.
Ja, ja, gebe ich dir recht. Das sah tatsächlich gut aus. Manchmal mir einfach ein bisschen zu studiomäßig. Ich finde das jetzt hier gerade nicht. Also irgendwie, vielleicht habe ich auch falsch gelegen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die bei Matrix Revolutions dabei waren. Das war ja ein super rockiger Soundtrack, Matrix.
Ja, aber Mogwai ist halt mehr so langsamer Rock. Also ist ja Post-Rock.
Ne? Okay. Vielleicht liege ich auch hier falsch. Ich wollte schon gerade einfach das Laptop zuklappen.
Sehr gut.
Ja.
So, ja. The Fountain zurzeit Prime auf Deutsch oder bei Mubi auch auf Englisch. Von mir auf jeden Fall ein sehr großer Daumen nach oben.
Daumen nach oben oder Tipp des Tages?
Von mir auf jeden Fall der Tipp der Woche, weil ich habe nichts anderes quasi. Außer wir möchten ein bisschen über italienische Filme aus den 60ern reden.
Ich möchte noch über Halston reden.
Okay.
Ich hatte es ja schon angekündigt.
Ja.
Ewan McGregor.
Kenne ich.
In der Rolle des sehr exzentrischen, koksenden, schwulen Designers Halston, der von Anfang der 60er bis Ende der 80er einer der größten amerikanischen Modedesigner war, der, glaube ich, von Flugzeugsitzen, Koffer über die Klamotten der Stewardessen bis hin zu ganz normalen Mänteln etc. alles gemacht hat, war ursprünglich ein Hutdesigner. Und diese Miniserie ist genau richtig angelegt. Es sind 5 Folgen, die jeweils ungefähr so 50 Minuten lang gehen und ihn dann von seiner Anfangszeit, wo er anfängt, die ersten Hüte zu machen, gibt es so eine kleine Rückblende zu seiner Zeit als Kind, weshalb er überhaupt angefangen hat, Hüte zu machen, weil so ein bisschen Stress seiner Mutter und Vater untereinander und immer wenn seine Mutter traurig war, hat er ihren Hut gemacht. Und sehr, sehr sexuell. Ja, also ich glaube, das war er auch einfach. Es ist so die Zeit vor AIDS gewesen und schlittert dann so genau in diese AIDS-Zeit rein. Dann Studio 54 ist auch genau seine Diskothek damals gewesen. Er hat damals das Design von dieser Frau, die auf diesem weißen Pferd geritten ist, gemacht und solche Sachen alles. Und die koksen, was das Zeug ist. Es gibt so eine sehr witzige Szene tatsächlich, wo er ist völlig verzweifelt, weil irgendwie alles gerade den Bach untergeht und ist ja so ein bisschen der Downfall von Halston, ne? Also der Uprise und der Downfall von diesem großartigen Künstler. Und dann ruft er seine beste Freundin an und irgendwie versteht sie ihn nicht. Das Telefon, irgendwie so ein Rascheln und dann lässt er einen Telefontechniker kommen und er schraubt das Telefon auf und das ist so ein halbes Kilo Koks, was in dieser Ohrmuschel drin ist, weil er halt immer während er telefoniert hat, sich so eine Line gezogen hat und dann ist immer ein bisschen was runtergemacht. Muss ich sagen, eine meiner Highlight-Szenen. Das ist sehr witzig gewesen. Mhm. Dieses Sexuelle, dieses wirklich, wie Ewan McGregor dann am Anfang irgendeinem Typen anbläst oder sich vögeln lässt und sowas, braucht es auch, um Ewan McGregor in dieser schwulen Designerrolle zu sehen. Ja, also, weil ich dachte mir am Anfang, okay, Ewan McGregor ist halt so ein Frauentyp, ja, also der heterosexuelle Mann schlechthin. Und dann spielt er eben diesen schwulen Typen. Am Ende konnte ich mir den gar nicht mehr anders vorstellen. So gut hat er es gemacht, finde ich. Ich habe auch gelesen, dass er die Fehlbesetzung Nummer 1 ist. Ich fand ihn großartig in dieser Rolle. Ja, er hat das sehr toll gespielt. Die Fehlbesetzung, das war jemand, der geschrieben hat, dass der echte Halston, der hatte eine Eleganz, die Ewan McGregor nicht hat. Und dass er so ein bisschen nervige Art hatte und die ist ihm total auf den Sack gegangen. Kann ich verstehen. Aber ich persönlich finde diese Geschichte in der Länge, diese 5 Folgen, großartig erzählt. Auch die Darstellung, seine beste Freundin war ja so eine Oscar-prämierte Sängerin und Schauspielerin, Liza. Und das erste Mal wird sie in dieser Serie eingeführt in einem Kabarett, wo sie dann einen Song singt. Und sie nehmen sich einfach die Zeit und lassen sie diesen gesamten Song performen. Ja, also wirklich 3 Minuten lang performt sie diesen ganzen Song. Das finde ich toll. Und deswegen würde ich sagen, ist diese Miniserie super, weil sie sich einfach die Zeit nehmen für gewisse Momente. Das ist echt großartig. Ich glaube, man hätte das sogar noch länger machen können. Aber dann wäre es wieder zu viel gewesen. Und ein Film wäre auf jeden Fall zu wenig gewesen. Also genau das richtige Stilmittel.
Da.
Da bist du baff jetzt.
Ja, das war alles gesagt schon fast.
Loblied hier.
Wer steckt denn dahinter?
Dieser Ryan sonst was, tatsächlich einer der großen Serienmacher auch, dem Serien-Gurus in Hollywood. So hat man das, glaube ich, gesagt.
Ja.
Ich muss gleich mal den Namen nachschauen, wie der genau heißt. Oder du guckst einfach mal nach. Das Wundervolle fand ich tatsächlich sehr gut besetzt, sehr toll gespielt. Wie gesagt, man muss so ein bisschen Bock drauf haben. Ist halt sehr schwulen, sexlastig und sowas. Das kann einem dann irgendwann auch mal ein bisschen zu viel sein. Es gibt auch viele Leute, die auch diesen Heterosex in den Filmen manchmal so ein bisschen verteufeln, weil es einfach zu viel ist und zu stark inszeniert ist. Ja,
ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie der ganze Sex inszeniert ist. Also manchmal ist es einfach lächerlich. Manchmal hat man das Gefühl, der Film stoppt und zeigt dir ein Porno.
Genau, das hat man das hat hier schon so einen sehr naheliegenden pornografischen Charakter, ne? Aber das war er ja auch einfach, ne? Es gab ja dann auch diese Geschichte, dass ganz viele Videotapes, also die haben ja unfassbar viele Gangbangs gefeiert und haben sich dabei auch selber aufgenommen und dann im Clinch mit seinem Ex-Lover hat der dann gedroht, die Sachen zu veröffentlichen und solche Sachen. Also das ist natürlich.
Aber ist es erotisch? Hältst du es erotisch oder ist es eher
es ist
Sucht, so, wie eine Sucht?
Sowohl als auch.
Okay.
Es ist schon, sag mal, sehr diese schwulen Szene, wie sie auch ist, diese schwulen Striche und sowas, einfach mal bumsen, einfach mal hier und da mal kurz mit irgendjemandem sich da. Es gibt auch so einen Moment, da vögelt sein Lover gerade jemand anderen und er kommt quasi da an und du denkst so, stört ihn das jetzt oder findet der das geil? Also das ist halt schon ein sehr prägendes Element da drin, wo man denkt, okay, vielleicht ist mir das zu much. Aber ansonsten war die ziemlich, ziemlich gut, die
Serie. Klingt schon fast wie eine HBO-Serie, so viel wie da gefügelt wird.
Ja.
Und Holzen, macht ihr auch denn das Bier?
Wow. Ja, die trinken nur Veltins.
Ah, okay, gut.
Das ist gute Veltins-Produktion. Ah, die grüne Flasche, ja, die edle.
Ja.
Ja, also was natürlich auch sehr ins Auge springt, sind diese wundervollen Bühnen und Räume, die sie dort gestalten. Also das ist halt diese 80er Jahre Monumentalräumlichkeiten mit diesen 15 Meter hohen Decken, sein Office in diesem, Olymp Tower. Das sieht alles schon sehr, sehr geil aus. Und ich muss sagen, einer meiner Highlights, persönliche Erfahrungen, er als Designer wird halt immer mehr zu so einem Rumsch-Designer. Rumsch. Also immer mehr zu so einem, für große Kaufhäuser und etc. Und das, was ihn ursprünglich mal ausgemacht hat, diese prägenden Elemente, dass man so sagt, oh, ich trage gerade einen Holsten.
Yeah.
Ja. Ich trinke gerade einen Holsten, ja.
Ja.
Und dass man dann wirklich, dass er wie so ein Calvin Klein oder ein Dior oder sonst was etwas geprägt hat, eine Zeit geprägt hat. Das hört irgendwann auf und dann gab es so einen Moment, wo er plötzlich was gemacht hat. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben wegen einem Kleidungsstück eine Träne im Auge gehabt. Also ich war einfach so gerührt von dem, was er da gestaltet hat, dass ich dachte, wow, das hat mich einfach umgehauen. Das hat mich so berührt, dass ich fand das so toll, so umwerfend.
Respekt! Also, vielleicht solltest du auch mal Phantom Thread schauen. Oder wie heißt das? Der Seidene Faden? Ja, von Paul Thomas Anderson mit Daniel Day-Lewis. Der letzte Film mit Daniel Day-Lewis.
Hm.
Wo er auch so ein Designer spielt, aber noch so in einer früheren Zeit. Und der sehr schwer und sehr schwer umgänglich ist. Ziemlich fantastischer Film. Und da gibt es auch sehr viele Kleider
zu beschauen. Der letzte Film, ich habe gerade schon einen kurzen Schock bekommen, weil ich dachte, er wäre tot.
Ne? Nee, aber tot. Macht da keine Filme mehr.
Der macht keine Filme mehr?
Nee, so eine letzte Rolle war die in Phantom Thread.
Wow, warum?
Einfach Schnauze voll. Genug gespielt.
Okay.
Hoffentlich kommt er nicht für irgendeine König der Löwen 2 Produktion als Voice-Over zurück oder so. Aber er hat eigentlich gesagt, das wäre seine letzte Filmrolle.
Wahnsinn, er hat auch noch die ganzen Fargo hat er noch gespielt, war das nicht Daniel Day-Lewis?
Nein.
Hat das denn gespielt?
Wie gesagt, Phantom Thread davor, There Will Be Blood und
ich verwechsel gerade. Okay, ja, verstehe, There Will Be Blood, ich erinnere mich. Okay, ja, das wäre noch so meine Empfehlung, sonst habe ich hier nichts mehr gesehen, du hast auch nichts mehr. Das heißt, Wir haben, glaube ich, hier wieder eine kürzere Folge mit sehr vielen tollen Sachen. Wir haben einmal The Fountain.
Ja, definitiv The Fountain.
Bei Mubi und auf Deutsch bei Prime. Dann haben wir entsprechend bei Netflix Holsten. Kannst du mit Holsten lecker. Und dann noch hoffentlich bald Dear Evan Hansen.
Genau.
Und ganz viele andere weitere tolle Musicals. Und falls man Lust hat, Swiss Army Man kann man gerade bei Prime schauen.
Du hattest auch noch Ready Player One.
Ja, würde ich auch mal empfehlen.
Und empfohlen. Ich würde, wie gesagt,
Und falls man Bock hat, bei Apple TV kann ich jetzt gerade noch, habe ich selber noch nicht geschaut, aber es gibt jetzt eine neue Serie, die sich mit Krankheiten auseinandersetzt.
Okay.
The Me You Can See von Oprah und Prinz Harry produziert.
Von Oprah Winfrey und Prinz Harry?
Ja.
Das heißt, die hatten schon vorher diese Serie produziert und dann haben sie dieses Exklusivinterview gemacht?
Ja, alles klar, natürlich.
Mein Gott.
Ja, das ist natürlich eine perfekte Marketinggeschichte. Und jetzt, oder daraus entstanden, das weiß ich nicht, es kann auch sein, dass sie es im Nachhinein produziert haben, mit Lady Gaga und so weiter, die dann offen über und Glenn Gleason und ganz vielen anderen Stars, die offen über ihre Krankheit sprechen und über ihre psychischen Probleme. Das sind, glaube ich, 5 Folgen und kommt jetzt bei Apple TV, kam die erste Folge, wo dann Prinz Harry auch über die Folgen des Todes seiner Mutter gesprochen hat, dass er damals zu Drogen und Alkohol gegriffen hat. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber der Trailer sieht tatsächlich ziemlich eindrucksvoll aus und ich glaube, es ist gucken wert.
Ja, okay.
Das war's von uns heute.
Ja.
Schöne Pfingsten.
Wir übrigens sehen uns erst in 2 Wochen wieder.
Weil wir eine lange Pfingstparty feiern.
Richtig.
So macht man das in Berlin.
Die Außengastronomie hat auf und es könnte ein bisschen länger dauern. Entschuldigung.
In diesem Sinne, Prost.
Tschüssi.